NDR Info. Blickpunkt Diesseits. Das Magazin aus Religion und Gesellschaft.
Heute mit diesen Themen: Die Flüchtlingsdebatte über die zunehmende Politisierung der Kirchen, Muslime in Niedersachsen über die Arbeit des Osnabrücker Instituts für Islamische Theologie, zum Töten programmiert, Kriegsroboter ohne Ethik und unter freiem Himmel im Nichts, kirchliche Hilfe für obdachlose Jugendliche. Am Mikrofon begrüßt sie Andrea Schwietzer. Sie ist Bischöfin von Hamburg und äußert ganz klar ihre Meinung zu einem möglichen Volksentscheid in der Hansestadt über Großunterkünfte für Flüchtlinge. Kirsten Fers befürchtet, dass ein solcher Volksentscheid zu einer Abstimmung für oder gegen Flüchtlinge werden könnte und will dieses Szenario verhindern. Sie äußert sich also politisch. Weitere Beispiele? Das von der Bundesregierung beschlossene Asylpaket 2 wurde von Kirchen, Wohlfahrts- und Menschenrechtsorganisationen öffentlich kritisiert. Und Reinhard Marx, Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz, scheut sich nicht, von Differenzen zu sprechen zwischen Kirche und CSU beim Umgang mit Flüchtlingen. Die Kirchen mischen sich vermehrt in die Politik ein. Das hängt sicherlich mit der Debatte um Flüchtlinge zusammen, findet Burkhard Schäfers in seinem Beitrag, aber nicht nur.
Wenn der Bischof seine Mails durchgeht, wird er immer wieder damit konfrontiert, auch wenn er in den Gemeinden unterwegs ist. Es sind keine abstrakten Fragen, sondern konkrete Erlebnisse von Menschen, die aus ihrer Heimat in Syrien, im Irak oder in Eritrea geflohen sind, die Schreckliches erlebt und Todesängste ausgestanden haben. Und so tritt Heinrich Bedford Strom, Ratsvorsitzender der Evangelischen Kirche in Deutschland, gegenüber der Politik als Anwalt der Geflüchteten auf.
Wenn ich mit Politikern rede, dann sitzen all diese Menschen mit am Tisch. Ihre Schicksale, ich kriege die ja zum Teil per E-Mail dann auch, erreichen mich ja immer wieder Hilferufe auch. Dann erzähle ich diese Geschichten hier in den Zentren der Macht weiter. Und meine Erfahrung ist, dass das vielleicht das Allerwirksamste ist.
Bedford Strom gilt ebenso wie sein katholischer Kollege Reinhard Marx als ernstzunehmender Gesprächspartner auf der politischen Bühne. Beide sind sie profilierte Sozialethiker und Medienprofis, die es verstehen, ihre Anliegen öffentlich zu machen. Weder Marx noch Bedford Strom halten sich zurück, wenn etwa die CSU fordert, Deutschland müsse den Zuzug von Flüchtlingen streng kontrollieren und eingrenzen.
Entscheidend ist die Frage, und da mischen wir uns als Kirchen ganz bewusst ein, wie weit eigentlich der Verantwortungshorizont deutscher Politik reicht. Der Verantwortungshorizont deutscher Politik endet nicht an den deutschen Grenzen, endet auch nicht an den europäischen Grenzen.
Seit das Thema Flüchtlinge ganz oben auf der politischen Agenda steht, verändert sich die Rolle der Kirchen. Allgemeine Aussagen von Bischöfen zu Frieden, Gerechtigkeit und Mitmenschlichkeit, die gab es auch früher schon. Das tat niemandem weh. Die Kirchen behielten die großen Fragen im Blick, pflegten ihr Wächteramt, dachten in längeren Zeiträumen. Aus dem politischen Tagesgeschäft hielten sie sich überwiegend heraus. Neu ist, dass Kirchenvertreter nun auch politischen Einzelentscheidungen widersprechen, wie etwa beim Thema Kirchenasyl oder als der Bundestag jüngst das Asylrecht einschränkte.
Wir sind als Kirche nicht Partei, aber wir haben klare Grundorientierungen. Diese ganz klaren Grundorientierungen der jüdisch-christlichen Tradition, die den Schutz des Fremden ins Zentrum stellen, in vielen Texten der Bibel, wer fromm ist, muss auch politisch sein.
Manche betrachten die Politisierung der Kirchen als übergriffig. Dem widerspricht Carsten Fischer, Professor für Politikwissenschaft an der Ludwig-Maximilians-Universität München.
Es ist legitim, dass die Kirchen politisieren. Es gibt ja in der deutschen Gesellschaft eher eine verbreitete Klage darüber, dass es zu wenig Politisierung gäbe. Und immer wird ein politisches Interesse der Bürgerinnen und Bürger gefordert. Dann kann man sich nicht in einem Fall, in dem es einem einfach aus konkreten inhaltlichen Gründen nicht passt, gegen eine solche Politisierung wenden.
Aus Sicht des Politologen haben die Kirchen das Recht, konkrete politische Forderungen zu stellen. Allerdings hätten die Kirchen in dieser Hinsicht keine Sonderrolle, sondern sie seien Interessenvertreter, wie Gewerkschaften, Wirtschaftsverbände oder Umweltorganisationen.
Auf jeden Fall dürfen die Kirchen diese Position vertreten und trägt es zum gesellschaftlichen Pluralismus bei, dass auch sie hier Meinungsbildung betreiben. Sie müssen nur eben wissen, dass das ein ergebnisoffener Prozess ist und nicht zwangsläufig klar ist, dass in der Demokratie am Ende ihre Position Bestätigung findet.
Selbst wenn sie aus dem religiösen Lager Widerspruch bekommen, äußern auch manche Politiker Verständnis für die Kirchen. Das Recht, sich einzumischen, hätten sie aufgrund ihrer konkreten Erfahrungen, sagt die SPD-Bundestagsabgeordnete Kerstin Griese, Fraktionsbeauftragte ihrer Partei für Kirchen- und Religionsgemeinschaften.
Jede Kirchengemeinde ist aktiv in der Flüchtlingsarbeit. Und das, was man immer so schön theoretisch als christliche Verantwortung definiert hat, nämlich die Nächstenliebe da zu sein für den Fremden, für die anderen Flüchtlinge aufzunehmen, das zeigt sich gerade sehr praktisch. Und viele, viele in der Politik wissen, dass wir ohne die Arbeit der Kirchen das zurzeit gar nicht schaffen könnten.
Der evangelische Bischof Heinrich Bedford Strom vertritt ein ganz bestimmtes Ideal, das der öffentlichen Theologie und Kirche. Christen müssten sich politisch einmischen und dafür engagieren, dass die Ursachen von Not überwunden werden.
Gott lieben, den Nächsten lieben, gehört eben untrennbar zusammen. Und deswegen gehört auch die Reflexion über Ethik zum Kerngeschäft der Kirchen. Wir stehen da auch in der Pflicht, dass wir Auskunft geben. Wir müssen uns der Politik nicht aufdrängen, wir werden gefragt.
Mit Heinrich Bedford Strom hat Burkhard Schäfers gesprochen. Während in Rom in der vergangenen Woche eine internationale ökumenische Konferenz stattfand, die sich mit den Werten und Folgen der Reformation für Europa beschäftigte, wurde Papst Franziskus im Vatikan der Aachener Karlspreis verliehen. Für eben dessen Verdienste um Europa. Bei der Preisverleihung trat Franziskus selbst wie ein radikaler Reformer Europas auf und stellte zunächst kritische Fragen.
Was ist mit dir los, humanistisches Europa? Du Verfechterin der Menschenrechte, der Demokratie und der Freiheit. Was ist mit dir los, Europa? Du Heimat von Dichtern, Philosophen, Künstlern, Musikern, Literaten. Was ist mit dir los, Europa, du Mutter von Völkern und Nationen, Mutter großer Männer und Frauen, die die Würde ihrer Brüder und Schwestern zu verteidigen und dafür ihr Leben hinzugeben wussten?
Antworten blieb der Papst nicht schuldig. Anleihen machte er dabei bei einem großen Reformgeist des 20. Jahrhunderts, Martin Luther King. »I have a dream, io sogno«, ich träume, sagte der Papst.
Ich träume von einem Europa der Familien mit einer echt wirksamen Politik, die mehr in die Gesichter als auf die Zahlen blickt und mehr auf die Geburt von Kindern als auf die Vermehrung der Güter achtet. Ich träume von einem Europa, das die Rechte des Einzelnen fördert und schützt, ohne die Verpflichtungen gegenüber der Gemeinschaft außer Acht zu lassen. Ich träume von einem Europa, von dem man nicht sagen kann, dass sein Einsatz für die Menschenrechte an letzter Stelle seiner Visionen stand.
Der Karlspreis für Papst Franziskus. Und damit zu den Meldungen aus Religion und Gesellschaft.
Ein Pflegekind darf einer Gerichtsentscheidung zufolge nicht gegen den Willen der leiblichen Eltern eine andere Religion annehmen. Bestimmen Kindeseltern die Religionszugehörigkeit, bleibt das auch dann verbindlich, wenn das Kind nach Entzug der elterlichen Sorge in einer Pflegefamilie mit anderem Glauben aufwächst. Das geht aus einem Beschluss des Oberlandesgerichts Hamm hervor. Das Gericht lehnte einen Antrag des Jugendamtes und der Pflegeeltern ab, die Taufe und römisch-katholische Erziehung eines muslimischen Mädchens zu genehmigen. Eine Taufe war zwar auch der Wunsch des Kindes, doch die leibliche Mutter, eine Muslimin, legte Beschwerde gegen die Genehmigung des zuständigen Familiengerichts ein, das in erster Instanz den Pflegeeltern die Taufe erlaubt hatte. Der Tübinger Theologieprofessor Friedrich Schweitzer hat die evangelischen Kirchengemeinden ermuntert, Jugendlichen mehr ehrenamtliche Arbeit anzubieten. Er sei überzeugt davon, dass sich ein Ehrenamt langfristig stark auswirken würde. Laut einer Befragung von mehreren tausend Konfirmanden in den evangelischen Landeskirchen, aber auch im benachbarten Ausland, würden viele Jugendliche gern Angebote der kirchlichen Jugendarbeit nutzen. Es scheine aber an Angeboten zu fehlen, so der Initiator der Studie. Schweitzer wünscht sich deshalb von den Gemeinden, dass sie einen Schwerpunkt ihrer Jugendarbeit auf die Zeit nach der Konfirmation legen. Das Bistum Hildesheim will für eine sogenannte lokale Kirchenentwicklung werben. Dafür besucht der Leiter der Hauptabteilung Pastoral, Christian Hennecke, innerhalb von 2 Jahren alle 119 katholischen Pfarrgemeinden des Bistums. Das Konzept setzt laut Bistum auf Katholiken, die sich in ihren Gemeinden vor Ort engagieren, weil sie sich als Christen dazu berufen fühlen. Wie kirchliches Leben von ihnen konkret gestaltet werde, hänge von den lokalen Gegebenheiten ab, die etwa in einem Stadtteil andere seien als in einem Dorf, so die Diözese. Auslöser für die Idee der lokalen Kirchenentwicklung sei die Veränderung der Rolle der Priester, sagte Hennecke. Diese würden eine Gemeinde nicht mehr in klassischer Weise pastoral versorgen können.
Und soweit die Meldungen. Der Islam gehört nicht zu Deutschland. Das steht seit kurzem im Parteiprogramm der AfD. Laut einer aktuellen Umfrage der Bild-Zeitung befürworten 61% der Deutschen die Aussage, wonach der Islam nicht zu Deutschland gehöre. Ganz gleich, wie man dazu stehen mag, eine Realität in Deutschland ist das Zentrum für islamische Theologie an der Universität Osnabrück. Dort wird seit nunmehr fast 4 Jahren über den Islam geforscht und gelehrt. Die derzeitigen Debatten über den Islam in Deutschland beschäftigen natürlich Studenten und Lehrkräfte, wie Birgit Schütte erfahren hat.
Das ist in der Tat ein Minenfeld, in dem wir uns bewegen. Nach fast jedem Interview bekomme ich Drohmails, Anrufe, einerseits von rechtsradikalen Islamhassern, andererseits auch von bestimmten muslimischen Extremisten. Aber ich glaube, in dem Moment, wo wir uns mundtot lassen von diesen Extremisten, haben wir den Diskurs verloren und dazu bin ich nicht bereit.
Bülent Uçar, Professor für Religionspädagogik und Direktor des Instituts für Islamische Theologie an der Universität Osnabrück, will sich den großen gesellschaftspolitischen Debatten um den Islam stellen, dazu beitragen, sie zu versachlichen. Als Wissenschaftler mit theologischen Argumenten. Er sei schließlich kein politischer Aktivist. Das Institut beteiligt sich unter anderem an Forschungsprojekten über gewaltorientierten Islamismus, bietet wissenschaftliche Weiterbildungen für Imame an oder organisiert internationale Tagungen wie etwa zum Thema Islamfeindlichkeit.
Unsere Aufgabe muss es sein, das Friedenspotenzial des Islam hervorzuheben und auch zu zeigen, dass die Religionsfreiheit, Menschenrechte, Demokratie, Rechtsstaat nicht in Widerspruch zum Islam stehen. Und daran arbeiten wir.
Mit 7 Professuren und rund 370 Studierenden zählt das Osnabrücker Institut für Islamische Theologie inzwischen zu den größten in Deutschland. Das Ziel, Lehrerinnen und Lehrer für den Islamunterricht an Schulen auszubilden, aber auch Wissenschaftler, Imame, Seelsorger und Sozialarbeiter.
Also die Muslime hätten Angst, politisch instrumentalisiert zu werden.
Ein Seminar über die Methoden wissenschaftlichen Arbeitens. Silvia Horsch mit grauem Kopftuch und in hellgrauen Leinenkleidern steht vor rund 20 Studenten. Mehr als die Hälfte ist weiblich, viele tragen Kopftuch. Die 39-jährige Postdoktorandin engagiert sich für Geschlechtergerechtigkeit und sie setzt sich auch dafür ein, dass jede Frau frei entscheiden kann, ob sie das umstrittene Stück Stoff trägt oder nicht.
Es ist automatisch ein Thema. Schon allein dadurch, dass wir eben diese Vorurteile haben, dass Frauen im Islam eben unterdrückt werden. Also es ist schon ein Bereich, wo wir hoffen, dass wir halt Impulse geben können, die dann auch in der muslimischen Community aufgegriffen werden.
Bis vor gut einem Jahr studierten nur wenige muslimische Frauen auf Lehramt. Dann kam das Urteil des Bundesverfassungsgerichts und das Kopftuchverbot an Schulen wurde aufgehoben in Niedersachsen.
Das hat sich auch schon ausgewirkt auf die Studentinnen und insgesamt auf die Zahl der Studierenden im Bereich des Lehramts, worüber wir sehr, sehr glücklich sind.
Seit kurzem wird ein neuer Studienschwerpunkt angeboten, muslimische Sozialarbeit. Auch wenn die Berufsperspektiven zurzeit noch nicht geklärt sind, sicher ist, Sozialarbeiter mit entsprechendem theologischen Wissen werden benötigt. Die meisten Seminarteilnehmer haben sich für das Studium entschieden, weil sie mehr über ihren Glauben erfahren wollen. In welche berufliche Richtung es gehen soll, entscheidet sich oft erst später.
Ich habe in den letzten Semesterferien ein Praktikum bei der Caritas gemacht und möchte eigentlich später auch mehr im sozialen Bereich tätig sein.
An erster Stelle würde ich die akademische Laufbahn bevorzugen.
Ich studiere noch nebenbei Wirtschaftswissenschaften und möchte vielleicht in den Bereich islamisches Finanzsystem.
Bülent Uçar zieht eine positive Bilanz. Die Evaluierung ist gut gelaufen. Das Osnabrücker Institut für Islamische Theologie wird auch künftig vom Bund gefördert. Auch weil es einen wichtigen Beitrag leistet zum Dialog der Religionen. Und anders als am Institut in Münster verläuft die Zusammenarbeit mit den großen Islamverbänden Schura und DITIB bisher weitgehend konfliktfrei. Uçar setzt auf enge Kooperation, auch wenn das zuweilen in der muslimischen Community für Kritik sorgt.
Theologie lebt vom Vertrauen der Gläubigen an der Basis. Ohne dieses Grundvertrauen der gläubigen Menschen wird Theologie an staatlichen Hochschulen nicht erfolgreich sein.
Birgit Schütte über die Arbeit des Osnabrücker Instituts für islamische Theologie. Ich bin kein Roboter, ich bin ein Mensch. Beim Radio gilt das noch so. Anders in Bereichen, die wesentlich diffiziler sind, der Kriegsführung etwa. Heute vor 71 Jahren ging der Zweite Weltkrieg zu Ende. Nie wieder Krieg, lautete damals die Forderung. Und heute? Heute sprechen Militärexperten von der dritten Revolution der Kriegstechnologie. Nach der Erfindung des Schießpulvers und der Entwicklung der Atomwaffen geht es nun um autonom agierende Waffensysteme. Quasi die Weiterentwicklung der Drohnentechnologie. Ein Waffensystem, das viele ethische Fragen aufwirft. Denen ist Michael Hollenbach nachgegangen.
Die Kampagne Stop Killer Robots lässt einen Roboter durch die Fußgängerzone gleiten. Die Initiative, die von 54 Nichtregierungsorganisationen aus 25 Ländern getragen wird, fordert ein Verbot der autonom agierenden Waffensysteme. Robots are not for killing people. Schon heute sind diese Waffen im Einsatz. Zum Beispiel setzt die südkoreanische Armee an der Grenze zu Nordkorea einen Roboter ein, der feindliche Kämpfer selbstständig erkennen und ausschalten bzw. töten soll. Bernhard Koch kennt die Argumente der Befürworter von Kriegsrobotern.
Eine der positiven Wirkungen, die beispielsweise genannt wird, ist, dass diese Waffensysteme präziser sein können, dass sie näher an den Gegner herantreten, dadurch weniger Kollateralschäden verursachen, dass sie frei sind von Emotionen, deshalb eben alles, was sich mit emotionalen menschlichen Handeln an negativen Folgen oft verbindet, dass das eben auch ausgeschlossen ist. Dass sie sogar bereit wären, sich leichter zu opfern, als sich ein Mensch opfern würde.
Bernhard Koch ist stellvertretender Leiter des Katholischen Instituts für Theologie und Frieden in Hamburg. Der Münchner hat starke Bedenken gegen die neuen Waffensysteme, vor allem aus risikoethischen Gründen.
Denn wenn es sich wirklich um ein autonomes Gerät handelt, das abgeschnitten ist von einer Kommunikationsbahn, die zu einem Menschen führt und dann selbstständig agiert, dann haben wir keine Erfahrung darüber, wie das werden könnte, wenn das interagiert mit einem anderen autonomen System dieser Art.
Seine Sorge, der Kriegsroboter gerät außer Kontrolle. Renke Brahms, der Friedensbeauftragte der evangelischen Kirche in Deutschland, fragt sich, in welchen Konfliktsituationen autonome Systeme überhaupt einsetzbar wären.
Wir erleben doch im Moment keine Kriege mehr von Nation gegen Nation, sondern vollkommen unübersichtliche Bürgerkriege, in denen sozusagen die Unterscheidung von zivilen und militärischen, von Kombattanten höchst schwierig ist. Und deswegen wird auch der militärische Nutzen relativ gering sein.
Bernhard Koch befürchtet zudem einen gewissen Abstumpfungseffekt, wenn man die sogenannte Zielerfassung und den Abschuss Maschinen überlässt.
Mit all den Systemen, die es ermöglichen, dass wir eine Waffenwirkung auslösen, die weit von uns entfernt ist, ohne dass wir selbst in Gefahr sind, ist es nicht unwahrscheinlich, dass sich unsere Einstellung zum Verhältnis von Gewalt und Gewaltanwendung ändert. Dass wir bestimmte Personen selektieren, auswählen, dass wir bestimmte Verhaltensmuster als indikativ nehmen dafür, dass diese Person gefährlich ist und dass wir sie töten.
Der völkerrechtlich umstrittene Einsatz der bisherigen Drohnen habe gezeigt, dass die Hemmschwelle zu töten sinke.
Die Zahl der zivilen unabsichtlichen Opfer hat immer die Zahl derjenigen überstiegen, die eigentlich getroffen werden sollten.
Für den katholischen Friedensforscher Koch aus Hamburg bleibt bei einem künftigen Einsatz der Kriegsroboter die Ethik auf der Strecke.
Wir können natürlich bestimmte Programme schreiben, die wir den Maschinen geben können, aber deshalb hat die Maschine noch keine Ethik. Ethik besteht ja auch nicht nur aus Regelbefolgen, sondern eben auch aus moralischen Urteile treffen. Es besteht daraus, dass wir beispielsweise aus bestimmten Haltungen heraus handeln. Das alles steht den Maschinen nicht zur Verfügung.
Noch werden erst einzelne autonome Waffensysteme eingesetzt. Doch in den Rechnern von Rüstungsunternehmen warten Entwürfe von Kriegsrobotern auf ihre Produktion. Deshalb fordert der EKD-Friedensbeauftragte Renke Brahms, gemeinsam mit Organisationen wie Amnesty International und Human Rights Watch, ein Verbot.
Wir müssen mindestens ein internationales Regelwerk für ein Moratorium finden, sodass alle Staaten, die daran im Moment arbeiten, verpflichten, diese Waffen nicht zu entwickeln oder einzusetzen. Das finde ich ist der erste wichtige Schritt.
In Genf finden unter dem Dach der UNO zurzeit Gespräche statt, um über die Kontrolle der autonomen Waffensysteme zu verhandeln. Allen Beteiligten ist klar, Konflikte werden sich in Zukunft stark verändern, falls Kriegsroboter über Leben und Tod entscheiden.
Michael Hollenbach berichtete. Ein junger Mann, sagen wir 22 Jahre alt. Er hat keine Wohnung, keine Arbeit, eine schwierige Vergangenheit. Trost findet er im Alkohol, vergessen kann er mit Drogen. Hilfe von außen ist für ihn schwer zu bekommen. Bei den Sozialbehörden sind die Zuständigkeiten für junge Erwachsene ohne festen Wohnsitz nicht eindeutig geklärt. Das wollen 5 evangelische Verbände ändern und haben ihre praktischen Erfahrungen der letzten 2 Jahre zusammengetragen. Was das für den jungen Wohnungslosen und alle, die ebenfalls betroffen sind, bedeutet, hat Alexander Meister in Erfahrung gebracht und er hat mit Dominik gesprochen.
Es kamen auch immer dumme Sprüche, nichts nutze, allen möglichen Kram. Ne? Aber was will man machen? Ne? Man bekommt keine Arbeit, ne? Weil man keine Wohnung hat. Man bekommt keine Wohnung, weil man keine Arbeit hat. Das funktioniert halt einfach nicht.
Gut 2 Jahre lang war Dominik obdachlos. Der 22-Jährige machte auf dem Opernplatz in Hannover Platte. Gemeinsam mit einer Gruppe junger Erwachsener Wohnungsloser wehrte er sich gegen Pöbeleien rabiater Passanten. Das Jobcenter bot Dominik in dieser Zeit eine ABM-Maßnahme an.
Dann habe ich gesagt, wie soll ich denn das machen? Ne? Ich habe das Alkoholproblem noch, ich habe das Drogenproblem, ne? Ich habe keinen Schlafplatz, was soll ich denn machen? Ne? Wie soll ich denn da pünktlich aufkreuzen? Wenn das Arbeitsamt sich nicht zuständig sieht, macht das auch gar nichts. Und wenn das Jugendamt sich dann auch nicht zuständig fühlt, dann hängt man halt zwischen Tür und Angel sozusagen und weiß nicht, was man tun soll.
Vor allem junge Erwachsene zwischen 18 und 25 stehen so häufig zwischen Tür und Angel. 5 evangelische Fachverbände haben ihre Erfahrungen darüber zusammengetragen und nun in einem Positionspapier der Diakonie Deutschland veröffentlicht. Darin kommen sie zu einem alarmierenden Ergebnis. Seit Jahren steigt die Zahl junger Volljähriger ohne Wohnung deutlich, die aus dem sozialen Hilfesystem herausgefallen sind. Nach Schätzungen der Bundesarbeitsgemeinschaft Katholische Jugendsozialarbeit sind es bundesweit bereits 75.000. Eine der Ursachen ist, dass die Sozialgesetze nicht eindeutig regeln, wer ihnen Hilfen und Gelder gewähren muss. Doch haben weder der Gesetzgeber noch die Sozialbehörden bisher darauf reagiert, sagt Gudrun Hermann Glöde. Sie ist Sozialplanerin bei der Zentralen Beratungsstelle Niedersachsen, eine Einrichtung der Wohnungslosenhilfe, die von Caritas und Diakonie betrieben wird.
So, jetzt haben wir 3 Rechtskreise mit verschiedenen Angeboten, die zuständig sind für diesen Personenkreis. Und das erleichtert in der Praxis den jeweiligen Rechtskreisen zu sagen, nee, da sind die anderen für zuständig. Und das hat dann eben zur Folge, dass dieser Personenkreis, ja, hinten runterfällt.
Außerdem endet die Jugendhilfe meist abrupt mit dem 18. Lebensjahr, sagt die Sozialplanerin. Für die jungen Erwachsenen beginnt dann oft ein quälender Gang durch die Sozialbehörden, um irgendwo Hilfe zu bekommen. Wer dabei nicht ausreichend mitwirkt, weil er beispielsweise Formulare und Nachweise nicht rechtzeitig einreicht, bekommt Schwierigkeiten.
Die Problematik in diesem Fall ist, dass die unter 25-Jährigen auf 0 sanktioniert werden können. Wenn sie denn eine Wohnung haben, was ja in Einzelfällen auch durchaus sein kann, und wenn es Regelverstöße gibt und sie auf 100% sanktioniert werden, verlieren sie natürlich ganz schnell ihre Wohnung. Also sozusagen ein von Amts wegen hervorgerufener Wohnungsverlust.
Die Diakonie Deutschland fordert daher, Sanktionen für junge Erwachsene ganz aus den Gesetzen zu streichen. Schon allein deswegen, weil für keine andere Altersgruppe eine Kürzung auf 0 erlaubt ist. Anlaufstellen, Übernachtungsmöglichkeiten und Tagestreffs, speziell für Volljährige ohne Wohnung, gibt es kaum, hat die Zentrale Beratungsstelle Niedersachsen in einer aktuellen Studie festgestellt, die sie bald veröffentlichen will. Eines von insgesamt 2 Angeboten in ganz Niedersachsen ist das Projekt Wohnen und Arbeiten in Hannover. Eine Kombination aus Unterkunft, sozialer Hilfestellung und Beratung, sagt Projektleiterin Verena Altenhofen, die dort die jungen Erwachsenen betreut.
Sie haben in der Familie Beziehungsabbrüche erlebt, sie haben die Schule abgebrochen, oftmals Ausbildung, Arbeitsstellen. Sie haben das erlebt, dass sie eben ihren Wohnplatz verloren haben, dass sie in der Jugendhilfe rausgeflogen sind oder ähnliches. So, und die kommen meistens mit einer Handvoll Baustellen bei uns an.
Auch Dominik, der junge Wohnungslose vom Opernplatz in Hannover, kam mit seinen Problemen in das Projekt Wohnen und Arbeiten. Und ließ sich helfen. Seit ein paar Monaten hat er wieder einen festen Wohnsitz.
Ein Beitrag von Alexander Meister. Und das war Blickpunkt Diesseits, das Magazin aus Religion und Gesellschaft. Einen sonnigen Sonntag wünscht Andrea Schwietzer.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.